Please, just don't vote. Don't vote.
Don't vote.
Don't vote.
No, seriously, don't.
You don't care.
What's the point? Don't.
Don't vote.
Don't vote, really.
This is one of the biggest financial disasters in American history.
Why would you vote? Why would you vote?
Who cares? The economy's in the toilet. Who gives a shit? I don't care. I got so much money.
Don't.
Out of the question.
Don't vote.
Because who cares about, you know, your children's education?
Reading? Literacy? Really?
You're right. Don't vote.
It's a bad idea.
You don't have to.
Who cares about global warming and the fact that
our polar ice caps are melting?
I hear polar bears can swim.
I forbid you to vote. Stay where you are.
Don't vote.
Because who gives a shit about terrorism?
The right to choose, the right to life, the right, any right.
I got 19 kids. Never used abortion once.
Seriously, do not vote.
Voting is absurd.
It's ridiculous.
Who cares
about the war on drugs?
I've never fought a war on drugs. I've never done shit on drugs besides played Halo 2.
Do not vote.
There's no point.
Why?
Who cares about Darfur?
Darfur? I don't even know what the fuck that is. That sounds like a t-shirt company to me.
You don't care? I don't care.
Don't vote. Whatever you do, don't vote.
Nobody's listening to you. So, hey, you know what?
Fuck it.
Don't vote unless you care about health care.
If you think that everybody deserves to be taken care of when they're sick, then
maybe you should actually reconsider. Maybe you should vote.
If you care about gun control,
women's rights, civil rights,
rising gas prices,
social security,
the war, then you should vote.
I mean, you could vote if you care about welfare, minimum wage,
the economy, gay rights, abortion rights,
education,
First Amendment, Second Amendment, all the amendments,
or your future, or the world, or our country,
everything.
Unless you cared that what you felt about these issues might be exercised.
I care. Does that matter to you? Because if it does, then maybe you ought to vote.
You know you have to register to vote, right?
I mean, you do know that, right? You have to register first in order to vote.
You know that, right? You gotta register to vote.
I can't believe I'm even saying this.
You must register in order to vote.
The deadline is days away.
You know, in some states, it's October 4th, and then that's it. And then your power's gone. You have no choice.
It's very easy. It takes a few seconds. The website is right here.
You're probably online right now, aren't you?
You can literally register to vote while you're pooping if you have a laptop.
All you need is a mouse.
What I'm going to do is I'm going to wait around while you write this information down.
Me too. I'll wait as well.
I'll wait too. I'm going to take off my bra under my shirt.
I mean, this is really only about your future. So we don't want to interrupt, you know.
Well, you don't watch the TV.
You're obviously smart enough to play Scrabble on this thing, or poker, or whatever you're doing, or porn. It's not in my business.
I'm waiting, just waiting for a couple of people.
I know, we gotta go.
No, it's important. They need to register.
You know, we're kind of waiting around for it. I mean, I don't have a watch, but I'll wait a little while longer while you do this.
What are you up to later? We want to hang out? After you're done registering, that's a possibility.
Anybody know how to work this?
Oh, no. Huh.
Okay, so look, if you're like me and you're already registered to vote, that's cool, but your responsibility goes much deeper than that. I need you to take this and send it to 5 people.
Just send it to 5 people that care as much as you think you care.
5 friends!
God, I hope you have at least 5 friends.
I did have 5 friends.
If you have more, send it to more friends.
They'll watch it. They'll do the same thing.
And they're going to tell 5 of their friends.
1, 2, 3, 4, 5. 5 friends.
And they'll send it to 5 friends.
And then it'll be exponentially.
5 friends and 5 friends.
And then 5 and 5 and 5.
To 5 friends. And they're going to send it to 5 friends. And then it's going to be like rampant, like herpes, but for positive.
I mean, seriously, after all this, after this whole video, if you're not going to vote, I don't even know what to say to you anymore. You know you have to vote.
Because you know you got to vote, right? I mean, you know that, right?
Wait a second. Sorry. Did you register?
Yes.
You did?
Mm-hmm.
That's what I'm talking about. What's your name?
Julie.
You got to be like Julie. Thanks. We'll be right back.
Comport Nummer 171, Schlurch. Hallo und herzlich willkommen zum 171. Comport, den ich am heutigen Freitag, dem 4. September 2009, aufgenommen habe.
It is 13:24.
Ja, was es mit dem Schlurch aus dem Titel auf sich hat, hört ihr übrigens im zweiten Teil, kann ich schon mal ankündigen. Das Intro habe ich mir aus YouTube piratisiert, natürlich, und ist aus USA, auch natürlich. Und ist da natürlich auch schon ein paar Tage älter und ist, wenn mich nicht alles täuscht, die Geschichte, die irgendeine deutsche Werbeagentur versucht hat nachzupinseln, äußerst unerfolgreich. Und ich dachte mir, hey, da nehme ich doch lieber das Original. Außerdem ist die Botschaft, die da drin erzählt wird, nämlich geht gefälligst wählen. Eine, der ich zustimmen kann, also geht gefälligst wählen, und zwar am 27. September, oder Brief wählt, dann vorher. Aber wer da jetzt seine Stimme nicht abgibt, ist selber schuld. So, so viel zum Einpeitsch. Was es heute an Aufnahmen gibt, die ich bei, es ist sonnig, aber es ist eklig windig, Wetter aufgenommen habe, sind zwei Teile Politik mit einem kleinen Zensur-Update im ersten Teil. Und ein Teil, Space, Apple, Tech und Mafia. Und noch mehr Tech. Und was ihr euch jetzt gerade auf die Ohren packt, ist dann übrigens Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche mit dem kleinen Zensur-Update. Das ist ganze 4 Meldungen groß. Sonntagsqual und mehr. 14 Grad, partly sunny, cool greetings. Die eine Anwendung ist windarm mit 19 km aus Southwest. Comfort Level 13 Grad. Die andere Anwendung hat übrigens ein paar Grad mehr. Und dafür auch ein bisschen mehr Wind. Ja. Und ich glaube der anderen Anwendung mehr. Es ist nämlich windig. So. Da bin ich dann nämlich wieder. Schwupp. Und nochmal schwupp. Mit erstmal einem kleinen, so groß ist es nicht, einer kleinen Zensur-Update-Ecke. Die erste Meldung, die mir da in die Finger gefallen ist, stammt noch vom letzten Freitag und ist kurz nach den Aufnahmen mir über den Weg gelaufen beim Heise-Ticker. Nämlich die Bundesnetzagentur hat einen Entwurf für die technische Richtlinie zur Umsetzung des Zensursula-Gesetzes vorgelegt. Allerdings ist komischerweise das ganze Ding im Gegensatz zu sonstigen Regeln der Regulierungsbehörde nicht öffentlich. Die Richtlinie wird als nur für den Dienstgebrauch verwendbare Geheimakte eingestuft. Die an einer Stellungnahme interessierten Provider müssen zur Einsicht des Dokuments namentlich Personen benennen, die sich zu Stillschweigen verpflichten. Die Weitergabe des Papiers oder der Kommentare unterliegt einschlägigen Strafbestimmungen. Das Ganze ist nicht hochgeheim, sondern die kleinste Geheimhaltungsstufe, die es gibt, nämlich Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. VSNFD, so habe ich mir das merken können. Also von daher nicht burn before you read it, so frei nach dem Motto erst verbrennen, dann lesen, sondern halt nur so die kleinste Geheimhaltungsstufe, aber es wirft eine riesengroße Frage auf. Oder es wirft eigentlich mehrere riesengroße Fragen auf. Also die erste Frage, die mir da spontan ins Hirn rauscht, ist, Moment, wieso gibt es jetzt schon eine Umsetzungsrichtlinie für ein Gesetz, was noch nicht beschlossen ist? Nur für den Fall, dass es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat. Ein Gesetz kann erst dann in Kraft treten, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden darf es erst, nachdem der Bundespräsident es ausgefertigt hat, unterzeichnet hat. Dem Bundespräsidenten liegt das Gesetz bekanntlich noch gar nicht vor. Von daher, was soll der Scheiß? Ja, also ich meine, selbst wenn man davon ausgeht, dass sie nur bis Mitte Oktober warten, bis die Fristen in der EU abgelaufen sind. Was ja der erste Wurf Fristen wäre, was allerdings dann unrealistisch früh wäre, könnte man ihn immer noch gegen das Knie pinkeln mit. Na, selbst wenn man sagt, okay, sie warten halt nur bis Mitte Oktober, dann warten sie bis Mitte Oktober, dann kommt das Gesetz. Dann erst macht es Sinn, sich da richtig drüber Gedanken zu machen. Gut, Mitte Oktober wäre spät, weil Mitte Oktober schlagen die Verträge ja das erste Mal richtig zu. Na? Das wirft dann irgendwie so die Frage auf, was soll das? Warum kommt das so früh? Zweitens, warum ist das Ding geheim? Was ist an der Umsetzungsrichtlinie der DNS-Zensur geheim? Was kann da geheim sein? Dumme Idee Teil 0, sie haben immer noch Excel-Dateien und die Excel-Dateien, die sie haben, die liegen irgendwo auf einem FTP-Server völlig ungeschützt für anonymes FTP rum. Ja, und damit wäre der Name des FTP-Servers bereits alles, was man an Informationen bräuchte, um an die Daten ranzukommen. Dumme Idee Teil 2, wenn sie es irgendwie intelligent gemacht hätten, müssten sie es nicht zensieren. Na, oder andere kreative Verschwörungstheorie-Idee. In der Regelung stehen Sachen drinne, die über die DNS-Sensor hinausgehen. Was? Nein, sowas würden die nie machen. Ja, bestimmt. Sicher doch. Na, das Gesetz gibt's ja. Das Gesetz sagt Minimum-DNS-Sensor. Und ja, ich verwende den Begriff Zensur hier nicht versehentlich. Wenn Zensor so lange schon rumblöken kann, dass ihr vorgeworfen würde, das sei Zensur, dann vielleicht, weil es Zensur ist. Zumindest in der Ausprägung, wie es da im Gesetz drinne steht. Dumme Kuh. Aber ich glaube, darüber habe ich mich schon einschlägig ausgelassen. Man könnte das höchstens machen, wenn mir hier viel zu wenig Themen auf dem Zettel liegen. Kann es sein, dass es windig ist? Ich glaube, dem Dings hier die 19 km/h nicht. Na, also, es stellt sich halt die Frage, warum zum Kuckuck muss eine Umsetzung von einem geheimen Gesetz, von einem Gesetz, wo eine geheime Zensurliste drinne liegt, geheim bleiben? Was ist an den Umsetzungsbestimmungen so geheimhaltungsbedürftig? Leuchtet mir nicht ein. Beim besten Willen nicht. Also mir fällt auch irgendwie kein Grund ein, was da jetzt Geheimnisvolles drinne stehen könnte. Technische Details könnte man in irgendwelche Anlagen packen und könnte sagen, die Anlagen sind geheim. Also, ist mir völlig schleierhaft. Und das wirft vor allen Dingen dann auch wirklich die Vermutung auf, da steht mehr drin als nur eine einfache DNS-Sensor. Wie zum Beispiel DNS Redirect. Wer es wagt, einen anderen DNS-Server zu befragen, wird automatisch auf die Provider-internen DNS-Server umgelitten. Das wiederum hieße, dass jedes Datenpaket auf einen der DNS-Ports automatisch beäugt werden müsste. Umgelitten werden müsste zur Not. Ja, das ist UDP, das kann man umleiten, das ist nicht weiter schwer. Ist ja schließlich nur ein einzelnes Datenpaket, was da durch die Gegend läuft. Ne, technisch ist das kein Problem. Sollte allerdings die Bundesnetzagentur sowas da drinne stehen haben, könnte ihr das mit Schwung auf die Füße knallen. Na, also die ganze Geschichte, die stinkt. Ich weiß noch nicht, was ich davon zu halten habe. Aber von einer geheimen Umsetzungsrichtlinie halte ich generell sehr wenig. Na? Ich meine, wenn man sagt, die Liste können wir nicht rausgeben, weil das würde ja Missbrauch Tür und Tor öffnen, da kann man ja zur Not noch irgendwie mit dem Ausland argumentieren. Was Zirkel nebenbei auch nicht getan hat. Vor 2 Wochen, als ich ihn platt gemacht habe. Beziehungsweise vor 3 Wochen, als er geschwafelt hat. Na, aber hey, da könnte man sich zur Not noch irgendwie mit dem Ausland was zurechtschnitzen. Hier fällt mir jetzt irgendwie keine Begründung ein, warum die Umsetzungsrichtlinie so geheim sein sollte. Ergo, warum ist sie geheim? Was soll das? Na? Wirft halt eine Reihe Fragen auf. Im selben Heise-Artikel gab es dann auch noch einen zweiten Absatz. Bundesjustizministerin Brigitte Brauser-Beauftragte Zypris, in Klammern SPD, hat Wirtschaftsminister Karl Theodor bla bla und so weiter von und zu Guttenberg, Klammer auf CSU, Klammer zu, unterdessen vorgehalten, das Zugangserschwerungsgesetz zu hintertreiben. Es wundere sie schon, dass der CSU-Politiker erst nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens festgestellt habe, dass die Vorschriften der EU-Kommission vorgelegt werden müssten, sagte sie der neuen Osnabrücker Zeitung. Ja, Wilhelm hat doch keine Ahnung von dem, was er da macht. Von daher, das ist ihm gar nicht aufgefallen, das wurde ihm aufgefallen. Na, ist doch völlig logisch. Also, Wilhelm hat da jetzt nun wirklich nicht böse gehandelt, er wusste es einfach nicht. Der Mann hat ja keine Ahnung. Er hat ja nicht mal Ahnung von Wirtschaft. Und da ministriert er.
Man könne meinen, der Wirtschaftsminister versuche, das Sperrgesetz im Interesse der Telekommunikationsindustrie auf die lange Bank zu schieben. Nun, gerade ihm vorzuwerfen, er würde die Zensur nicht haben wollen, fällt schon in die Kategorie dummdreist. Natürlich will er die Zensur haben. Er gehört der christlich zensierenden Union an, hallo? Wenn irgendjemand die Zensur haben will, dann die christlich zensierende Union, insbesondere die bayerische. Na, also, beim besten Willen. Die Frist für die Prüfung in Brüssel läuft erst nach der Bundestagswahl ab. Ja, ach. Na? Also Wilhelm vorzuwerfen, dass ihm nicht aufgefallen ist, dass das Gesetz zustimmungspflichtig in Europa ist, oder zumindest prüfungspflichtig ist, ist schon, ja, Gott, das ist wie, wenn ich dem Hund da hinten vorwerfe, dass er nicht miaut. Das kann der einfach nicht können. Na, und Wilhelm vorzuwerfen, er würde keine Zensur haben wollen, das ist dann schon Kategorie dreist. Na, die Zypresse. Die Zypresse, die ja eigentlich in, was war das doch gleich, in einer Kommission gegen die Zensur mit dabei sein sollte, da hatte sich doch irgendwie die SPD da irgendwo in südlichen Gefilden zusammengefunden und hatte die in irgendeine Kommission reinbenamst. Wo sich mir dann irgendwie die Frage aufdrängt, warum ausgerechnet die? Die will den Scheiß schließlich haben. Ne, mal ganz davon abgesehen, dass das jetzt irgendwie wieder die Linie ist, aber das behindert Kinderschutz. Was für ein Kinderschutz? Wem wird dann durch die Zensur geholfen? Niemandem. Niemandem. Null. Keinem einzigen. Nicht mal mehr, wenn man irgendwie beide Augen zumacht und so tut, als wäre alles in Ordnung. So, dann war Zensursola hier in der Nähe, nämlich hier sehr in der Nähe, nämlich in Wedel. Plakate stehen auch noch, was dann bei mir irgendwie die Frage aufwirft, warum müssen Ankündigungen für eine Veranstaltung von vor einer Woche hier immer noch rumstehen? Ja, weil es so schwer ist, die wegzunehmen. Ja, ach, wenn das Piratenplakate wären, die schon weg. Wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, ich habe mir die Mitschnitte noch nicht angetan. Dafür ist mein Magen im Moment nicht geeignet. Die hat also mal wieder das übliche Geschwalle abgesondert. Diesmal aber auch nicht ganz ohne Kritik. Da gab es einen Farbbeutelwerfer, der in Handschellen abgeführt wurde. Ein Zwischenrufer, der des Saals verwiesen wurde. Und ein Pirat, der, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gar nicht ausreden durfte. Na, als sie da mal wieder irgendwie ihre Aussagen von ja, es gibt Länder, in denen Kinderpornografie nicht verboten ist, geschwallt hat, hat er einfach dazwischen gerufen, ja, da ist aber Pornografie allgemein verboten. Na, mal ganz davon abgesehen, dass wenn sie das nächste Mal mit so einem Geschwafel ankommt, mir dazu spontan einfach wieder einfällt, hey, name names, welche Länder? Und dann erkläre mal, warum ihr international auf diese Länder angeblich keinen Druck ausüben könnt. Und komm nicht mit Iran und China. Na? Ich habe mir dann einfach nur noch mal die Frage aufgeschrieben, ob es denn sein könnte, dass die Frau realitätsresistent ist. Realitäts- oder erkenntnisresistent? Oder beides? Ne, jede Form von Erkenntnis perlt an ihr auch irgendwie ab. Keine Ahnung, warum. Vielleicht ist es ja aus realitätsabweisendem Material gefertigt. Wer weiß. Na, also, zu gut Deutsch. Ich habe wohl nichts verpasst. So, und dann gab es am Mittwoch eine Meldung. Vogt wirft hin. Es gibt ja in ganz Deutschland genau einen Staatsanwalt, der irgendwie alle Geschichten zentral verwaltet hat. Nämlich der Hallenser Oberstaatsanwalt Peter Vogt. Und der will zum Jahreswechsel eben nicht mehr der Kinderporno-Oberstaatsanwalt sein. Und hat seinen Chef darum gebeten, doch von der Aufgabe entbunden zu werden. Begründung ist laut Abendblatt unhaltbare Zustände in den Polizeidirektionen, die zu einem langen Ermittlungsstau geführt hätten. Ja, Vogt, das ist übrigens die Pfeife, die für so Scheiße zuständig ist wie Mikado, wie Aktion Himmel und wie den ganzen sonstigen Scheiß. Also den in Schutz nehmen werde ich auf gar keinen Fall. Aber ich finde es schon bezeichnend, dass auf der einen Seite Zensursola durch die Landen tingelt und für ihre Zensur wirbt Und auf der anderen Seite, der eine Ermittler, den es gibt, sagt übrigens, wir kriegen gar nicht genügend Personal, um die Fälle halbwegs zeitnah bearbeiten zu können. Da liegt wohl irgendwie in Sachsen-Anhalt Material von 2005, 2006 immer noch rum, ausgewertet rum. Oder anders ausgedrückt, Leute, denen damals mit einer Hausdurchsuchung das Leben zerstört wurde, denen ist immer noch kein Verfahren gemacht worden. Na, wie war das doch gleich mit dem schnellen Gerichtsverfahren, was da gefordert wurde? Na, also Beschleunigungsgrundsatz und so eine Spielereien, das scheint da wohl irgendwie nicht zu gelten. Na, aber hey, wir müssen das Geld schließlich in Zensurinfrastruktur investieren. Das ist ja viel wichtiger. Na, natürlich ist Zensur Sola da nicht persönlich für zuständig, aber wenn Zensur Sola auf der einen Seite rumtobt und verkündet, ja, also die Täter suchen, das sei ja Sisyphusarbeit, das ist ja anstrengend, das wollen wir nicht. Stattdessen machen wir lieber eine Zensur, weil das ist weniger anstrengend. Dann fällt mir dazu auch nur noch ein, was soll der Scheiß? Na, also, der Vogt schmeißt hin und wie war das in Rostock, der dortige SPD-Politiker weigert sich auch mit Piraten und mit Christian Balz von Mogis zu reden, was dann die spannende Frage aufwirft, was hat der denn zu verbergen? Na, aber hey, wo kämen wir auch hin, wenn man denn irgendwie seine politischen Geschwallaktionen begründen müsste? Dann dürfte man ja gar nicht mehr schwallen. Das wäre vielleicht allerdings auch mal ganz sinnig. Na, also, es wird und wird und wird nicht besser. Und keine Angst, nach der Wahl geht der Scheiß weiter. Und vor der Wahl machen wir da so lange noch Wahlkrampf draus, bis irgendwer blutet. Ich hoffe doch, es ist Zensur Sola. So, das zum Zensur-Update der Woche. Mehr Meldungen sind mir leider nicht über den Weg gelaufen. Oder vielleicht auch nicht leider. Dafür ist mir über den Weg gelaufen eine RAF-Verhaftung. Die RAF-Terroristin, die frühere Verena Becker, gegen die ist nämlich Haftbefehl erlassen worden. Und zwar am Freitag, genau. Noch am Nachmittag wurde sie dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Sie sei dringend verdächtig, bei dem Mordanschlag auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine beiden Begleiter im April 77 als Mittäterin beteiligt gewesen zu sein. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Ihr wird nicht vorgeworfen, sie hätte geschossen, sondern sie wäre einfach nur irgendwie beteiligt. Ich weiß gar nicht, wo stand denn das? Wo hatte ich das denn? Ich glaube, das hatte Fefe ausgebuddelt, ne? So von wegen, ja, und die Hausdurchsuchung ist begründet worden mit, sie hätte am Telefon laut darüber nachgedacht, Verschlüsselung einzusetzen. Ja, Verschlüsselung ist auch ganz böse. Da muss ich jetzt doch gleich mal nachgucken. Hatte ich das? Ja, das hatte ich im nächsten Eintrag. Okay. Dann gab es ja die ominöse DNA-Analyse, die den Verdacht kürzlich erst verstärkt hatte, Becker könnte an der Ermordung Bubaks in Karlsruhe beteiligt gewesen sein. Ne, das in der Woche, wo gerade vorher die Meldung durch die Medien tickerte, dass es Wissenschaftlern gelungen ist, übrigens künstliche DNA zu erzeugen, mit der man dann nur bewaffnet mit dem genetischen Fingerabdruck Spuren basteln kann, die sich im Moment nicht von echten Spuren unterscheiden lassen. Oder anders ausgedrückt, dass da irgendwas gefunden wurde, beweist genau gar nichts. Es beweist, dass da irgendwas gefunden wurde, aber auch nicht, dass da irgendwer irgendwas angefasst hätte. Nochmal ganz davon abgesehen, dass mir niemand erzählen kann, dass die irgendwelche Briefe seit 77 so aufbewahrt haben, dass da wirklich keine Kontamination passiert sein kann. Dann haben sie ihr die Briefe mal in die Hand gedrückt. Haben sie die schon mal gesehen? Oder was weiß denn ich? Da brauchen die mir nicht erzählen, dass die bei solchen Beweisstücken in der Lage sind, das Zeug so aufzuheben, dass da nichts passiert. Die sind schon bei ganz anderen Beweisstücken dazu nicht in der Lage. Von daher, warum sollten sie das hier? Aber ja. Also sie soll vor 32 Jahren wesentliche Beiträge zur Vorbereitung und Durchführung des Anschlags sowie zum Nachtatgeschehen geleistet haben. Ob Becker in Urhaft bleibt, der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wird oder eventuell sogar aufgehoben wird, soll nach ARD-Information bis zum späten Abend durch den Ermittlungsrichter am BGH entschieden werden. Nachdem ich davon nichts gehört habe, war die Entscheidung wahrscheinlich nein. Na? In dem Dunstkreis sind dann auch ein paar mehr Meldungen aufgetaucht. So von wegen, ja, inzwischen hat irgendwie ein ARD-Dings rausgefunden, dass übrigens der Verfassungsschutz ihr Geld gezahlt hat. Und die Blöd hat dann berichtet, es wären 100.000 Mark gewesen. Und wenn der Betrag stimmen sollte, ne, blöd, von daher keine richtige Quelle, aber sollte der Betrag stimmen, dann wirft das die gespannte Frage auf, was mag da wohl so Teures passiert sein? Na, es wird im Zweifelsfall nicht die Information gewesen sein, was die da zu Mittag gegessen haben, sondern das wird irgendwie ein bisschen mehr gewesen sein. Wie zum Beispiel, dass sie dann irgendwie den Mord eines Generalbundesanwaltes helfend unterstützt hat. Oder was weiß denn ich? Und keine Angst, das wird nicht rausgerückt. So, Durchsuchungsgrund. Die sichergestellten Computer sind übrigens noch gar nicht ausgewertet. Sie waren ein Grund für die Durchsuchungsaktion gewesen. In einem überwachten Telefongespräch hatte sich Becker nach Verschlüsselungstechnik erkundigt. Dieser Verschlüsselung wollten die Behörden zuvorkommen. Was dann irgendwie als erstes mal die Frage aufwirft, Moment, da wurde ein Telefonat abgehört. Warum eigentlich? Na, ich dachte, Telefone abhören, das wäre doch nur für ganz schlimme, akute Terroristen gedacht. Die ist nun nachweislich nicht ganz schlimme, akute Terroristin. Weil wäre sie ganz schlimme, akute Terroristin, dann hätte sie ja irgendwie in den letzten 32 Jahren vielleicht mal irgendwann anfangen können, neue Terrorplanungen zu machen. Nee, es geht um einen Mord, der vor 32 Jahren passiert ist. Jaja, Mord verjährt nicht. Supi, wollt ihr sie, wenn sie dann irgendwann mal 90 ist, nochmal irgendwie in den Knast sperren? Wem soll das eigentlich helfen? Dem Sohn des Opfers? Bei dem ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, aus welcher Richtung der denn nun eigentlich weht. Im Zweifelsfall weht er weniger stark als dieser Wind hier. Na, und seit wann ist eigentlich Verschlüsselung oder die Absicht, irgendetwas zu verschlüsseln, ein Beweis für irgendwas? Das würde mich bei der Gelegenheit auch mal interessieren. So, was dann in den Meldungen aufgeschlagen ist, naja, also in irgendwelchen Papierunterlagen wäre irgendwas gesichtet worden. Keine Ahnung, wie handfest so eine Beweise sein sollen. Das ist im Zweifelsfall alles auch bloß erstmal nur Indiz. Indiz links, Indiz rechts, Indiz in der Mitte. Wenn ihr einen lustigen Indizienprozess machen wollt, viel Spaß. Aber die ganze Sache ist schon ein bisschen sehr lange her, als dass mit nur Indizien ihr irgendeinen Blumentopf gewinnen dürftet. Das ist... Mal ganz davon abgesehen, dass es da dann noch irgendwie die Akten des Verfassungsschutzes gibt. Komme ich später noch zu. Ich weiß nicht, ob ich das diese Teil oder der nächste mache. CZU-Plakatgedöns. Nein, Rinteln war kein Einzelfall. Auch in Hamburg hat am vergangenen Wochenende jemand Piratenplakate entfernt und da Angie hingetan. Na, und auch die Verräterpartei Deutschlands ist dadurch aufgefallen, dass da, wo eben noch ein Piratenplakat war, plötzlich ein SPD-Plakat aufschlug. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, wie sich denn das eine Plakat in das andere verwandelt haben soll, wenn da niemand tätig gewesen sein will. Na, also die Meldung von letzter Woche da irgendwie, ja, das wären ganz neue Leute und die hätten halt keine Ahnung. Und das wäre Einzelfall und bla und blub. Ja, das war es dann wohl offensichtlich nicht. Ne? Ganz offensichtlich. So, dann war letzten Sonntag die große Qual in 3 Bundesländern, nein, stimmt nicht, in 4 Bundesländern. In Thüringen, im Saarland und in Sachsen waren die Landtagswahlen und in NRW irgendwelche Kommunalwahlen. Nicht, dass Kommunalwahlen normalerweise interessant sind, aber wo wir doch gerade Superqualjahr haben, kann man ja mal gucken, was denn da so rumkommt. In Thüringen und im Saarland, da hat nämlich Schwarz-Gelb jetzt abgelost, die werden keine Regierung stellen können. Pferde stehen jetzt auf beiden Koppeln. Toll. Da 4, da 2. Wo ist das letzte Pferd hin? Also nur die Sachsen waren doof genug, Schwarz-Gelb genügend Stimmen zu verabreichen. Aber die Sachsen, das war auch das Bundesland, in dem die braune Scheiße noch in den Landtag reinkommt. Mehr als 5% der Stimmen bekommen hat. Im Bundesrat kann jetzt allerdings Schwarz-Gelb auch nicht mehr durchregieren. Weil denen sind gerade irgendwie zu viele Sitze abhanden gekommen. Die haben, glaube ich, jetzt nur noch 33 von 35 nötigen. Zu schade. Da müsste man ja vielleicht sogar mal anfangen, Inhalte politisch durchzubringen und nicht irgendwie einen auf, aber wir sind doch brav zu euch. Da dürft ihr doch nicht über das nachdenken, was da drinne steht, sondern einfach nur brav nicken. Ja. Also die Konstellationen in Thüringen und Saarland sind sowieso ganz faszinierend, weil irgendwie, wie war das, in dem einen Bundesland kann selbst eine Jamaika-Koalition nicht genug Stimmen zusammenkriegen, denen fehlt irgendwo ein oder zwei Sitze. Und ansonsten wollen sie ja alle auch nicht in den Konfigurationen miteinander wie es denn überhaupt regierungsfähig wäre, so von den Anzahlen her. Und mit den Linken will ja sowieso keiner, was dann zu dem spannenden Nebeneffekt führt, dass im Saarland die SPD sich als groß aufspielt, aber irgendwie nur Platz 3 ist oder was in Thüringen. Na, also irgendwie sowas, die spielen sich als groß auf und wollen irgendwie den Ministerpräsidenten geben, sind aber die kleinere von den Parteien. Und wenn es da irgendwie eine rot-rot-grüne Koalition gäbe oder irgendwie rot-rot, dann hätten wahrscheinlich irgendwie üblicherweise die Linken dadurch, dass sie mehr Stimmen haben, eigentlich das Recht, den Ministerpräsidenten zu stellen. Ja. Dann gab es auch ganz schnell das Twitter-Gerücht. Die Mainstream-Medien haben nämlich am Montag, habe ich es mir zumindest aufgeschrieben, das Gerücht verbreitet, dass Sonntagmittag erste Zahlen über Wahlprognosen in Twitter verbreitet worden seien. Klar, das gehört alles zensiert. Und der Account, über den das Zeug dann verteilt worden sein soll als erstes, der gehört irgendwie einem CZU-Funktionär, der es aber gar nicht gewesen sein will. Ne? Nur nochmal langsam und zum Mitmeißeln. Wer kriegt die Wahlprognosen? Naja, also die Wahlprognose als erstes kriegt es mal erstmal die Firma, die das Ding erstellt. Ne? Ist logisch, weil wenn die das Ding erstellt, dann hat die das. Aus irgendwelchen Firmen, die Wahlprognosen erstellen, ist allerdings in der Vergangenheit noch nie irgendwas rausgeleckt an Informationen. Die haben es also irgendwie üblicherweise im Griff. So, dann kriegen die Informationen irgendwelche Pressevertreter. Auch von da ist mir nicht bekannt, dass irgendjemand sein Wasser nicht halten konnte. Und dann kriegen die Informationen aus völlig unerklärlichen Gründen, die Informationen, die ja gar nicht veröffentlicht werden dürfen, kriegen dann irgendwelche Parteifunktionäre. Und wie bei der Bundespräsidentenwahl sind die Parteifunktionäre diejenigen, die am ehesten dadurch auffallen, dass sie das Wasser nicht halten können und dass sie sich dann in die Hose machen. Na, und also eigentlich wäre das ein guter Grund, dass man dann mal bei denen auf die niederregnen könnte. Na, und da haben sie also jetzt großes Getose gemacht drum. Böse. Ne, weil irgendwelche Wahlprognosen vorab zu veröffentlichen, das ist ja ganz böse verboten. Weil das könnte ja Wähler beeinflussen. Ja, wenn irgendeine Pfeife um 16.30 Uhr Zahlen veröffentlicht, die sie erst um 16 Uhr bekommen haben kann, oder schon um 16 Uhr bekommen haben kann, also so bummelig anderthalb Stunden vorm Schließen der Wahllokale. Also wer so lange wartet und darauf hofft, dass irgendwo eine Prognose raussickert, um dann strategisch wählen zu gehen, dem geht es ja sowieso nicht um Inhalte, dem geht es ja nur noch darum, irgendwie strategisch zu wählen. Na, aber hey, mal ganz davon abgesehen, das Wahlergebnis kommt so putzigerweise irgendwann im Laufe der Nacht, das vorläufige Amtliche. Und dann hätte ich da noch die schweinische Grippe. Die WHO-Managerin Margaret Chan verbreitet weiter Angst vor der Schweinegrippe. Breitet sich schneller als erwartet aus. Ausrufezeichen, 1, 11, 12. Aber die Deutschen wollen sich laut Umfragen irgendwie nicht impfen lassen. Gut, was man auf einer Umfrage sich braten kann, das wissen wir. Nämlich gar nichts. Eine Umfrage ist nicht warm genug. Aber so vom Prinzip finde ich das alles irgendwie putzig. So. Dann gab's, genau, die Aktenforderungen. Die Aktenforderungen Bosbach und Wiefelspeng tun so, als wollten sie, dass der Verfassungsgeheimdienst die Buback-Akten da mal rausrückt. Wirklich glaubwürdig geht irgendwie anders. Na, aber ich finde es schon irgendwie Kategorie putzig. Da gibt es einen Verfassungsgeheimdienst, der sitzt auf Akten seit Minimum 82 und sitzt da drauf und sitzt da und sitzt da und bewegt sich da auch irgendwie nicht weg. Im Gegensatz zu mir. Ne, was da drinnen steht, keiner weiß es so ganz genau. Die letzte Anfrage war, ich meine, irgendwie 2007. 2008 hat dann ein Innenminister das Ding abgelehnt. Jetzt ratet mal, welcher Innenminister? Kleiner Hint, es ist ein Bundessolcher. Moment. Hier ist gerade irgendwas völlig schief. Na, also, Schäuble hat zu gut Deutsch die Anfrage erst letztes Jahr abgelehnt, wegen, weil, geheim, ne, so frei nach dem Motto, nein, das dürfen wir nicht rausrücken, was dann immer mehr die Frage aufwirft, was mag da wohl Geheimnisvolles in den Akten drinne stehen? Ne, ich meine, was in den Stasi-Akten drinne steht, das ist wohl inzwischen anguckbar, einigermaßen. Da steht nämlich drinne, ja, die Bäcker, die ist also zumindest unter Beobachtung vom Westgeheimdienst gewesen, von einem der Westgeheimdienste, mutmaßlich dem Verfassungsschutz, dem Bundesverfassungsgeheimdienst, der nur rein zufällig Schutz heißt, aber mit Schutz hat er irgendwie nichts zu tun. Na, und was da jetzt nun genau gelaufen ist, keiner weiß es so ganz genau. Und wenn die Frau tatsächlich Geld bekommen hat vom Verfassungsschutz, dann wirft das immer mehr die Frage auf. Die hat dafür die gearbeitet. Moment, wollt ihr mir ernsthaft erzählen, die hat einen Mord gemacht und ihr wusstet nichts davon? Wollt ihr mir das ernsthaft erzählen? Das glaube ich euch irgendwie nur begrenzt. Ne, rückt die Akte raus, aber mal ein bisschen zackig. Däh. So, dann hätten wir da noch eine Opel-Standortforderung. Ja, ich bin einmal quer durch die ganze Landschaft getobt und habe mir das hier in zeitlicher Reihenfolge reingeschrieben. Die Regierung will nämlich einem Opel-Investor nur dann Geld geben, wenn der sich verpflichtet, alle Standorte in Deutschland zu erhalten. Da ist irgendwie auch dem Wilhelm aufgefallen, dass das irgendwie nicht so richtig EU-konform ist. Weil die EU-Kommission, die findet das irgendwie nicht so richtig cool, sagt der. Ist ja irgendwo logisch, ne? Es gibt da schließlich noch Opel-Standorte im EU-Ausland. Und wenn man sagt, also die deutschen Standorte sind wichtiger als die EU-Standorte, dann möchte das die EU irgendwie nicht so richtig gerne haben. Ist ja irgendwie, wenn man ganz scharf drüber nachdenkt, sogar einigermaßen logisch. Dann könnte man irgendwie selber drauf kommen, wenn man denn mal ganz scharf drüber nachdenken würde. Ja, aber keine Angst, in unserer Regierung gibt es niemanden, der ganz scharf drüber nachdenkt. Na, hallo, wer soll das sein? Der Hausmeister, ja. Vielleicht sollte man die Hausmeister mal alle regieren lassen. Die wären vielleicht sinniger. Na, also, ja. Opel retten auf Kosten anderer Länder, das findet die EU nicht cool und das finden die anderen Länder im Zweifelsfall auch nicht cool. Kann ich ja irgendwie nachvollziehen. So, dann gibt's das Debakel, das wirft immer noch Schatten nach hinten. Das Debakel, was jetzt auch schon über ein Jahr her ist. Also die Geschichte, wo bekannt wurde, dass die Terrorcom die Verbindungsdaten von Leuten ausgewertet hat, die sie gar nicht hätte haben dürfen. Ja, ich meine, gut, dass die Verbindungsdaten aufheben, die sie nicht hätten haben dürfen, das ist schon allgemein bekannt. Ja, Holger Voss, sage ich dazu nur. Von daher alles nicht überraschend, aber die haben die halt auch ausgewertet und das ist dann irgendwann mal bekannt geworden. Und dann gab es große Aufregung und ja, ich weiß gar nicht. Ist da inzwischen schon irgendwas passiert? Nö. Das still ruht der See spielen wir. Aber hey, Datenschutz. Datenschutz ist doch eh Täterschutz. Von daher, ja. Und da ist es so, dass diejenigen, deren Daten ausgewertet wurden, also die Opfer, ganz gerne mal auch in die Akten reingucken wollen würden, die da offiziell irgendwo rumliegen. Das dürfen sie aber nicht, weil die Verteidiger der Beschuldigten, darunter Zumwinkel und Ricke, wollen denen keine Einsicht gewähren. Na, weil wo kämen wir denn hin, wenn diejenigen, deren Daten ausgewertet wurden, wissen dürften, was denn da für Daten ausgewertet wurden und mit welchen Begründungen? Na? Außerdem, wir müssen euch doch vor Missbrauch schützen, wir dürfen euch nicht sagen, was wir für Daten von euch haben. Hatten, ausgewertet haben, illegal. Na? Müssen wir euch doch schützen vor, dass das irgendjemand zur Kenntnis nehmen kann, inklusive ihr. Na, also, ich habe keine Ahnung, was die offizielle Begründung ist. Die offizielle Begründung würde mich dann bei Gelegenheit auch mal irgendwann interessieren, weil es riecht auch da irgendwie so ein bisschen eigenwillig. Ich weiß auch nicht, geringfügig aquatisch. Man könnte auch sagen, fischig. So. Ja, ich glaube, hier hatte ich jetzt irgendwie genug Inhalte. Dann erwähne ich den Jörg jetzt nicht mehr. Der kommt in den nächsten Teil rein. Dafür gibt es dann Musik. Und zwar gibt es Musik wieder von Anthony Rankin. Und auch diese Woche, wie letzte Woche, aus dem Album Cages of Fire. Und zwar den zweiten Titel aus dem Album Cages of Fire. Der wiederum den Namen trägt Cages of Fire. Das macht die Sache relativ einfach. Ist 5 Minuten 1 lang, gefunden habe ich den im Podsafe Music Network, Music Alley oder wie immer es dann heute noch heißen mag. Ja, wie gesagt, 5 Minuten 1 lang und danach gibt es dann noch einen Beitrag aus Zapp auf die Ohren. Zensursolar bei Zapp vom 26. August 2009 habe ich aus YouTube piratisiert. Zapp ist irgendwie eine Sendung vom NDR, die irgendwann spätabends läuft. Die man also als Mainstream-Fernsehgucker kaum zur Kenntnis nehmen kann, geschweige denn will. Aber dieser Artikel oder dieser Beitrag, der ist hörenswert. Deswegen haue ich euch den auf die Ohren. An sich ist er auch sehenswert, aber ich bin ein Audio-Podcast und deswegen gibt es da nichts zu gucken. So, und dann sage ich einfach mal wieder danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Sagt dann einfach mal viel Spaß mit Cages of Fire von Anthony Rankin und Zensursolar bei Zapp. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Of our own devices, when the charity of love entices, breaking ourselves into when the one is me and you, and we fight.
Kommen wir nochmal zum Wahlkampf. Während also die Herren der Wahl mit der liebenden Gattin für sich werben, versucht es unsere Familienministerin mit Stopp. Stopp der Kinderpornografie im Internet. Nur, wo ist eigentlich dieses sagenumworbene Stoppschild? Sind Sie schon mal drauf gesurft? Nein? Na gut, wer würde auch zugeben, dass er gerade auf einer Kinderpornoseite war und gar kein Stoppschild gefunden hat? Allerdings, man kann es auch gar nicht finden, denn es ist überhaupt noch nicht installiert. Eigentlich sollte das Stoppgesetz am 1. August in Kraft treten, ist es aber nicht. Und rein technisch funktioniert das Stopp sowieso noch nicht. Das scheint Frau von der Leyen im Wahlkampf aber nicht weiter zu stören. Nach dem Motto, merkt ja keiner, wirbt sie ungebremst für Stopp und für sich. Tina Schober.
Ursula von der Leyen weiß, wie sie wirken möchte, vor allem im Wahlkampf. Zu ihren Auftritten gehören Standpauken, zum Beispiel im Kampf gegen Kinderpornografie.
Wir sprechen von der Vergewaltigung von Kindern vor laufender Kamera. Jeder, der halbwegs beieinander ist, muss sagen, bekämpft dies auf allen Ebenen.
Immer wieder hielt sie medienwirksam ihr Stoppschild in die Kameras. Ihre Botschaft?
Wir wollen nicht länger tolerieren, dass die Vergewaltigung von Kindern massenhaft im Internet in Deutschland abrufbar ist und deshalb die Sperrung dieser Seiten einleiten.
Und deshalb Stopp der Kinderpornografie. Das brachte ihr gute Schlagzeilen und große Berichte. Ihre Kampfansage gegen Kinderpornos war das Medienthema. Viel Energie hat die Bundesministerin in die PR für das Gesetz gesteckt, weniger jedoch in die Umsetzung. Juristen halten das Gesetz für problematisch, kritisieren einen Eingriff in die Grundrechte. Und die Netzgemeinde fürchtet, die Sperren würden auf andere Bereiche ausgeweitet, bis hin zur Zensur. Im Gespräch mit den Wählern davon kein Wort.
Es wurde nicht mit einer Silbe darauf hingewiesen, dass hier schwerwiegende rechtsstaatliche Bedenken vorgetragen wurden, nicht zuletzt vom Bundesjustizministerium. Und das alles zu übergehen und trotz der Kritik und trotz der vielen Fragezeichen dieses schlechte Gesetz zu Wahlkampfzwecken zu missbrauchen, das halte ich schon für bedenklich.
Sie möchte natürlich dastehen als diejenige, die gesagt hat, das ist ein wichtiges Thema, wir müssen das auf die Tagesordnung bringen und die sagen kann, ich habe das angestoßen. Alles andere, die mühsamen Ebenen oder dann die Frage, ist das Ganze überhaupt verfassungsgemäß oder so, darauf möchte sie sich natürlich nicht einlassen. Sie ist nur die Frau, die für den Kampf gegen Kinderpornografie steht.
Und für diesen Kampf lässt sie sich feiern. Wie vergangene Woche im Saarland. Dokumentiert im Netz von ihren Gegnern.
Mein Kabinettskollege Karl Theodor zu Gutenberg hat ruckzuck ein Gesetz auf den Weg gebracht, das deutlich macht, wir sperren von Deutschland aus, weil wir eine ganz klare Haltung auch dazu haben. Diese schrecklichen Bilder, den Zugang zu diesen schrecklichen Bildern.
Das ist nur die halbe Wahrheit, denn ruckzuck wurde das Gesetz von zu Gutenberg auch wieder gebremst. Am 1. August hätte es eigentlich in Kraft treten sollen, doch es liegt bei der EU-Kommission noch bis Mitte Oktober.
Seitdem all diese Probleme aufkommen, wird das Thema runtergespielt und soweit man es nachvollziehen kann, eben nur noch auf der einen oder anderen Wahlkampfveranstaltung platziert, aber nicht mehr in den Medien.
Und so feiert sich die Ministerin unbeirrt weiter für einen Erfolg, der gar keiner ist. Vergangene Woche in Niedersachsen.
Meine Damen und Herren, dieses Thema hat solche Diskussionen ausgelöst, dass hier auch deutlich wird, wann man standhaft sein muss und Standpunkte ganz klar beziehen muss in einer demokratischen Gesellschaft.
Die Art, wie Sie das wirklich ausnutzen, auch das Unwissen ausnutzen, sich wirklich auf ein Thema draufsetzt, was tatsächlich so ernst und so schlimm und so emotional ist, das hat was sehr Demagogisches.
Ausgenutzt fühlen sich auch die Internetanbieter. Sie sollen die Sperren technisch realisieren, wurden dazu vertraglich verpflichtet.
Wir wurden natürlich als Unternehmen instrumentalisiert für einen vermeintlichen Feldzug gegen Kinderpornografie. Wir haben von vornherein darauf hingewiesen, dass das, was hier passiert, im Hinblick auf Bekämpfung von Kinderpornografie so gut wie keine Wirkung wird entfalten können. Unter anderem aufgrund der Tatsache, dass nur ein Bruchteil dieser Verbrechen sich überhaupt auf Websites abspielt, die hier im Fokus stehen.
Zudem können die geplanten Sperren leicht umgangen werden. Anleitungen dazu gibt es viele im Internet. Diese Einwände überhört die Ministerin gerne. Sie gibt vor, Lösungen zu haben, beschränkt sich auf Ankündigungen.
Die technischen Fragen sind in diesen 3 Monaten geklärt worden. Wie gesagt, die technische Seite ist geklärt.
Auch das ist nur die halbe Wahrheit. Die Provider haben noch viele Fragen. Sie warten bis heute auf die Vorgaben vom BKA, wie sie die Sperren umsetzen müssen. Auch der Verband der deutschen Internetwirtschaft stellt das Vorgehen der Bundesregierung inzwischen in Frage.
Die Provider sind nolens volens Teil dieser Wahlkampftaktik und Wahlkampfstrategie geworden. Und denen blieb auch wenig andere Möglichkeiten, weil ihnen ganz klar gesagt wurde, was man von ihnen verlangen würde. Und die Verträge natürlich nicht so ganz, wie das bei Verträgen sonst üblich ist, freiwillig zustande gekommen sind, sondern hier schon politisch gehöriger Druck auf die Unternehmen ausgeübt wurde.
Und dieser Druck wird nicht weniger. Laut Bundesfamilienministerium soll der Vertrag am 17. Oktober in Kraft treten. Dann müssen die Provider die Seiten sperren, die ihnen das BKA übermittelt. Das Gesetz aber kann frühestens im November realisiert sein. Fragen dazu möchte Frau von der Leyen vor der Kamera nicht beantworten. Das könnte schaden im Wahlkampf. Sie lässt sich lieber feiern als engagierte Gegnerin der Kinderpornografie.
Ich glaube, sie hat kurzfristig Erfolg mit ihrem Auftreten, weil sie wirklich da ein im schlimmsten Sinne mitreißendes Thema gefunden hat, weil es wirklich gelingt, mit diesem Thema die Leute zu mobilisieren. Ob das langfristig geschickt ist, ob man nicht auch Politikverdrossenheit fördert bei jedem, der sieht, wie sie das macht und wie skrupellos sie vorgeht, das ist nochmal eine andere Frage.
Ich halte es nicht für richtig, den Leuten den Eindruck zu vermitteln, damit würde man Kinderpornografie bekämpfen oder man würde gar die Datenautobahn der Kinderpornografie schließen. Das ist schlichtweg falsch und ist eine Täuschung und Verwirrung von Wählern.